Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit dem Dirigenten Dennis Russell Davis. Gastgeber ist Eckart Röhlke. Dennis Russell Davis, er wurde 1944 in Toledo im US-Bundesstaat Ohio geboren. An der berühmten Juilliard School in New York hat er Klavier und Dirigieren studiert. Die wichtigsten Stationen seiner Karriere hat er, wie viele seiner amerikanischen Kollegen, in Old Europe erreicht. Davis war Generalmusikdirektor in Stuttgart und in Bonn. Er hat lange Jahre das Stuttgarter Kammerorchester geleitet. Er ist zurzeit Chefdirigent des Sinfonieorchesters Basel und der Oper und des Bruckner Orchesters in Linz. Guten Tag, Herr Davis.
Guten Tag, Herr Röhrke.
War es für Sie als junger Musiker aus den USA selbstverständlich, dass Ihr beruflicher Weg Sie früher oder später nach Europa führt?
Nein, am Anfang gar nicht. Meine erste richtige professionelle Position war als Chefdirigent in St. Paul, Minnesota, das St. Paul Chamber Orchestra. Mittlerweile ziemlich bekannt geworden. Ich war da 8 Jahre, hatte immerhin noch Kontakte in New York City und habe dort viele neue Musik gemacht. Und unter anderem habe ich Komponisten wie Bruno Maderna und Hans-Werner Henze kennengelernt. Und durch diese beiden Komponisten ist der Weg nach Europa gewesen eigentlich. Beide haben mich eingeladen, quasi für Projekte. Henze sollte seine Opern alle eigentlich an der Staatsoper in Stuttgart inszenieren und hat mich gefragt, ob ich dirigieren würde. Natürlich schnell ja gesagt. Und Bruno Maderna, mit dem ich sehr viel gemacht habe, als er bei uns Gast war mit dem Juilliard Ensemble, eine Gruppe für neue Musik. Und als Bruno leider sehr krank wurde, hat man mich gebeten, ihn zu assistieren für eine Pelias und Melisande Produktion in Holland. Das habe ich gemacht.
Lassen Sie uns nochmal zu den Anfängen, Ihren musikalischen Anfängen zurückkommen in den USA. Wie sind Sie überhaupt zur klassischen Musik gekommen, in Berührung gekommen mit der klassischen Musik? Kam das durchs Elternhaus?
Ja, mein Vater hat Klavier gespielt, war Amateurpianist, hat gerne Klavier gespielt. Er arbeitete ja gut 40 Jahre lang in einer Glasfabrik in Toledo. Toledo ist bekannt gewesen als ein Glashauptstadt. Mit Scheibeglas für Autos und so weiter und so fort. Da hat er gearbeitet. Meine Mutter war Hausfrau. Wir hatten ein Klavier zu Hause. Mein Vater spielte regelmäßig. Und als es schien, dass ich mit Musik wirklich was am Hut hatte, ich habe angefangen, ganz klein ein bisschen nachzuspielen, was Papa am Klavier spielen konnte. Und meine Mutter berichtet, dass eines Tages habe ich am Klavier irgendeine Melodie gespielt, was ich von einer Schallplatte gehört haben musste. Ja, dann haben die gedacht, okay, das ist was Ungewöhnliches hier und Papa hat mir alles gezeigt, was er konnte.
Also ein gutes Gehör und eine gewisse Motorik oder eine Nervosität oder eine Neugierde.
Neugierde, ja, würde ich sagen, eine Neugier.
Ich hatte es vorhin schon gesagt, Sie haben an der Juilliard School in New York studiert. Das ist eine ganz berühmte, hoch angesehene Musikhochschule. Wie war denn das Klima dort? Das war ja in New York der 60er Jahre.
Ich bin als Pianist, ich sage immer, es waren 500 Pianisten dort und ich muss wahrscheinlich Nummer 498 gewesen sein. Aber ich hatte sehr viel Glück, eine wunderbare Lehrerin gleich zu Beginn, Lonnie Epstein, die mit Carl Friedberg eng verbunden war und dann später Sascha Gordnitsky und hatte auch die Gelegenheit, ein bisschen an Dirigieren anzuschnuppern sozusagen. Und kam eventuell in der Dirigierklasse von Jean Morel und war eigentlich der erste damals an der Juilliard School, der beide studieren durfte. Und das habe ich einige Jahre gemacht und dann habe endlich mit einem Doktor dort mein Studium abgeschlossen.
Sind Sie gut zurechtgekommen mit diesem Stress, mit diesem Konkurrenzsituation?
Ja, Konkurrenz war heftig, aber ich kam aus dem Mittelwest, fand, dass ich gut vorbereitet war, müsste mich nicht irgendwie dahinter stecken lassen und kam, die Studenten waren wunderbar, wir haben lebenslange Freundschaften entwickelt. Elite ist wahrscheinlich das falsche Wort. Es waren alle besessene Menschen, die sehr viel Zeit verbracht haben mit Arbeit und mit Üben. Das war das Normale. Und endlich in einer Atmosphäre zu sein, wo das Gang und Gabe und das Normale war, verrückt zu sein nach einer Musik oder nach einem Instrument, das hat schon sehr viel mit sich gebracht.
Herr Davis, Sie hatten schon zwei zeitgenössische Komponisten erwähnt, Bruno Moderner und Hans-Werner Henze. Mhm. Haben Sie sich denn während des Studiums auch irgendwie spezialisiert? Haben Sie da eine bestimmte Vorliebe für bestimmte Komponisten gehabt oder war das eine ganz breite, generelle Ausbildung?
Ja, als Pianist war es eine ganz generelle Breite. Ich hatte eigentlich von neuer Musik sehr wenig Ahnung. Es kam nur dadurch, dass ich aufmerksam gemacht wurde von der Musik von Charles Ives. Und das hat mich fasziniert. Meistens komponiert Ives in einem romantischen, sehr folktümlichen Stil. Und die amerikanische Folkmelodie kamen bei Ives Musik wirklich zur Geltung. Und das hat mich fasziniert. Und da ich das gemacht habe, habe ein paar Klavierstücke von ihm gespielt in Klassenprogrammen und so weiter. Als Luciano Berio dort gelandet ist, an der Juilliard School, und einige Projekte hatte, haben die gedacht, ich wäre der ideale Assistent. Gut, ich habe es angenommen, Gott sei Dank, und mit Luciano dann fing eine sehr lange Freundschaft und Zusammenarbeit und ich habe dadurch sehr viel gelernt.
Also die Begegnung mit zeitgenössischen Komponisten war immer eine Selbstverständlichkeit?
Ja, das war so, dass Komponisten wie Berio und anderen an der Juilliard School waren da. Und als junger Dirigent die Chancen, irgendwas vernünftig zu machen als Dirigent, dirigieren zu können, gebraucht zu werden als junger Dirigent, ist sehr oft mit der neuen Musik verbunden. Es war auch so, dass Komponisten wie Berio und Moderna und natürlich Pierre Boulez auch, das waren Komponisten, die ihre eigenen Werke komponiert haben, aber immer in Verbindung zu der Musik, die eine Tradition. Die haben alle, diese drei Menschen, haben alle drei dirigiert und haben alle drei sehr viel von alter Musik dirigiert. Und das hat mich auch schwer beeindruckt, weil das eine Liebe für oder eine Verbindung zu neuer Musik müsste dann nicht heißen, Beethoven und Bach und Chopin aufgeben. Ganz im Gegenteil.
Dennis Russell Davis, zwei Ausbildungen, einmal als Dirigent, einmal als Pianist. Mhm. Wenn ich Sie fragen würde, und Sie müssten ganz schnell antworten, sind Sie Pianist oder sind Sie Dirigent? Was würden Sie antworten?
Ich bin Dirigent. Meine Frau ist ein exzellenter Pianist, der Maki Namakawa. Und ich sage immer, sie ist die Profi-Pianistin und ich bin der Amateur. Das ist übertrieben. Ich habe sehr lange gespielt. Aber mein Hauptberuf ist natürlich als Dirigent. Und ich habe aber auch entdeckt, dass nachdem ich in der Arbeit war als Dirigent und viel zu tun hatte als Dirigent, habe ich angefangen, viel besser Klavier zu spielen. Ich habe irgendwie besser verstanden, mich selber zuzuhören und nicht mich im Konkurrenz zu befinden mit, wie andere Menschen Klavierwerke spielen. Ich könnte es für mich machen. Das war eine gute Entdeckung für mich.
1980 dann, Herr Davis, der Schritt nach Europa. Sie haben gesagt, Hans-Werner Henze, Oper Stuttgart. Ja. Wie kam es insgesamt zu dem Schritt und was haben Sie dort im Lauf der Zeit, und Sie waren ja relativ lange dort in Stuttgart, was haben Sie dort aufgebaut?
Ich kam erst, das war, ich glaube, 76 nach Stuttgart als Gast und habe Henzes Boulevard Solitude in einer sehr schönen Produktion von Henze selber dirigiert und dann haben die ein Zauberflöte angeboten, die ich gerne dirigiert habe, auch in einer Henze-Produktion übrigens. Dann kam die Überlegung und die haben mich gefragt, ob ich Interesse hätte, als Chef nach Stuttgart zu kommen. Silvio Varviso war der Generalmusikdirektor, als ich Gast war, und Er wollte dann ein bisschen weniger in diese Richtung machen, ein bisschen zurückziehen. Die suchten jemand und haben mich dann genommen.
Das war die erste große Position, Verantwortung in Europa. Mhm. Wenn man so einen Posten antritt, dann muss man ja nicht nur dirigieren können, ein großes Repertoire haben, sondern auch ein Konzept haben. Was hatten Sie da für eine Idee? In welche Richtung wollten Sie die Oper in Stuttgart entwickeln?
Natürlich war der große Vorteil, dass ich das nicht alleine entscheiden müsste. Ich hatte als Partner, Wolfgang Schwinger war damals Operndirektor, ein ausgezeichneter Mann mit einer langen Erfahrung und einem großen Repertoireverständnis und hat auch verstanden, mit vielen neuen Komponisten zusammenzuarbeiten, dass das Repertoire des Opernhauses erweitert wurde. Und Dr. Klaus-Peter Kehr, der mittlerweile jetzt zurzeit ist Operndirektor in Mannheim, mit Peter ist eine langjährige Freundschaft und Zusammenarbeit. Und ich würde sagen, wir drei haben gemeinsam ein Programm, ich glaube, mit ziemlich Erfolg zusammengestellt, wo interessante Regisseure wie damals Achim Freier mit seinen sehr bekannten Freischütz. Und dann haben wir ein Ring-Trilogie, kein Ring von Wagner, aber von Philip Glass, drei große Opern, Satya Graha, Echnaton und Einstein on the Beach, alles von Achim Freier inszeniert. Und da haben wir auch sehr viel zusammen mit Harry Kupfer gearbeitet. Das war in der Zeit, wo ich mit Harry in Bayreuth Fliegende Holländer gemacht habe. Und Harry war öfters dann in Stuttgart, wo wir Idomeneo und Wozzeck. Es war für mich eine sehr fruchtbare, gute Zeit.
Herr Davis, über Ihre Zusammenarbeit mit Phil Glass sprechen wir nachher nochmal, Ihre Freundschaft ja auch, die sich da entwickelt hat. Wir sollten vielleicht nochmal kurz auch auf Bonn eingehen. Da waren Sie von 1987 bis 1995. Mhm. Was denken Sie denn im Rückblick über diese Zeit? Das Orchester hatte ja Ihre Berufung etwas argwöhnisch betrachtet, weil die Angst hatten, die müssen ja lauter neue Musik spielen.
Ja, das war Bonn war eine wirklich verrückte Pflaster damals. Das war auch mit dem Bundeshauptstadtaktivitäten verbunden. Bonn ist wirklich eine liebenswürdig, wunderbare, interessante Stadt. Aber damals waren die Deutschen irgendwie, die konnten nicht zufrieden sein. Und mit Bonn als Hauptstadt gar nicht, bis dann nachher Bonn nicht mehr Hauptstadt war. Und dann fingen die Deutschen wieder an, das nachzutrauen. Es war sehr interessant. Das Orchester kannte mich eigentlich nicht. Ich hatte nur einmal dort Gast dirigiert. Die Stadt ist zu mir gekommen und hat gefragt, ob ich Interesse hätte zu kommen. Die wollten mich unbedingt haben. Es hat mich sehr interessiert. Die hatten ein wunderbares Etat für beide Oper und Konzert. Das Orchester war groß, hatte einen guten Ruf. Und ich dachte, ja, das wäre ein guter Schritt, so ein bisschen im Zentrum des Geschehens sozusagen. Aber das ging nicht so glatt, wie sie sagten, dass einige vom Orchester haben sich sehr aufgeregt, weil ich befreundet war mit vielen Komponisten und die hatten, glaube ich, Angst gehabt, dass ich auch Beethoven nicht dirigieren könnte oder ich weiß nicht was. Gleichwohl habe ich auch von Mitgliedern des Orchesters Anrufe bekommen, ich soll unbedingt kommen, das wurde gebraucht und das war ein bisschen chaotisch dort im Moment. Ich habe es nie bereut. Wir haben wirklich eine interessante Zeit da gehabt. Ich habe mit dem Orchester zwei große USA-Tournees gemacht. Das haben die bis jetzt nicht nachgeholt. Und wir waren sehr viel unterwegs. Wir haben kleine Tournees gemacht, auch in der Schweiz. Und CD eingespielt, Aufnahmen damals, neue Kompositionen in der Oper. Waren gute Stimmen zu hören. Giancarlo Delmonico ist gekommen als Regisseur. Und wir konnten einiges wirklich auf die Beine stellen. Es waren acht packende, interessante Jahre. Und ich war sehr gern dort.
Dann sind Sie aber wieder zurückgekehrt von Bonn nach Stuttgart. Ab 1995 haben Sie 11 Jahre lang das Stuttgarter Kammerorchester als Chefdirigent geleitet. Was hat Sie an der Arbeit in Schwaben gereizt?
Es kamen gleichzeitig zwei interessante Angebote. Das Radioorchester in Wien wollte mich dort haben. Und mit dem Kammerorchester hatte ich schon einige Jahre zusammengearbeitet. Diese Überlegung, dass ich da komme, war interessant, aber damals, als ich ein Opernhaus und ein großes Orchester hatte, war das nicht drin. Aber mit dem Radio Symphony Orchester in Verbindung war das schon eine interessante Perspektive, weil die miteinander überhaupt nicht konkurrieren und zeitmäßig ging das aus. Und ich habe mich entschieden, beide Expositionen zu machen. Und das war eine gute Zeit. Ich war dann 6 Jahre in Wien, aber gleichzeitig dann 11 Jahre in Stuttgart mit dem Kammerorchester als Chef. Ich bin dem Orchester immer noch sehr verbunden. Ich glaube, wir arbeiten zusammen seit mehr als 20 Jahren und das wird fortgesetzt.
Sie haben mit dem Stuttgarter Kammerorchester sämtliche 107 Sinfonien von Joseph Haydn aufgenommen, Herr Davis. Wir wollen jetzt in eine solche Aufnahme hineinhören. Sie haben die Sinfonie Nummer 86 D-Dur ausgesucht, das Finale aus diesem Werk. Warum genau diese Sinfonie?
Ja, es ist so ein wunderbarer, virtuose Rausschmeißer irgendwie. Ich glaube, diese Virtuosität und die Klangfarben und diese chörische Behandlungen des Blech und Bläser mit den Streicher, ich bin einfach begeistert mit dieser Musik und gehört zu einige von den Haydn-Symphonien, die man nie hört im Programm. Und ich dachte, das wäre für die Zuhörer mal was anderes.
Unglaublich originell auch, wie Haydn dort komponiert hat und laut voller Überraschung auch. Ja. Also immer. Der Hörer weiß immer. Auch gar nicht, wie es da weitergeht.
Immer, das war sein, ich glaube Haydn, mein Kollege, mit dem ich diese Serie entwickelt habe, hat immer gesagt, Haydn war der Erfinder des modernen Sinfonieorchesters. Und als Beethoven und Mozart und Schubert angefangen haben, Sinfonie zu schreiben, war alles da. Das Orchester von Brahms ist auch dort zu hören. Man braucht nur die Posaune dazu zu tun und das hat Haydn in andere Werke gemacht.
Das Finale Allegro con Spirito aus der Sinfonie Nummer 86 D-Dur von Joseph Haydn. Dennis Russell Davis dirigiert das Stuttgarter Kammerorchester. H2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit dem Dirigenten Dennis Russell Davis. Gastgeber ist Eckart Röhlke. Sie haben, Herr Davis, viele amerikanische Orchester als Gastdirigent geleitet. Sie kennen die dortige Klassikszene. Es gibt ja beunruhigende Meldungen aus den USA. Das Philadelphia Orchestra hat Insolvenz angemeldet. Die New York City Opera kann die Miete angeblich nicht mehr zahlen in New York im Lincoln Center und wird wohl ausziehen. Gibt es in den USA eine Krise der klassischen Musik?
Ich glaube, ja, es ist eine Krise, wovon wir in Europa einiges lernen können. Ich habe natürlich, als ich nach Europa kam, aus den USA, wurde sehr oft gefragt, wie sind die Unterschiede, wie ist die Erfahrung dort und hier, weil ich war dort Chef und aber viel länger hier Chef. Ich habe einen banalen Vergleich immer gemacht, aber die ist vielleicht treffend. Ich sagte immer, es gibt einen Kuchen. Und es gibt sehr oft auf einen guten Kuchen ein Häubchen Sahne. Und in Europa, der Kuchen kommt von der öffentlichen Hand, vom Stadt oder Land oder Kombination von beiden meistens. Und es gibt dann ein Häubchen Sahne drauf, die sehr wichtig ist für den ganzen Geschmack, aber das hat mit dem Sponsoring zu tun, wo für gewisse Projekte Bürger oder Industriefirmen oder wohlhabende Institutionen wollen helfen mit der Klassik und mit dem Projekt und das ist die Sahne. In den USA ist es genau das Gegenteil. Der Kuchen kommt von Privatsponsoren und sind sehr lange alte Familien gewesen mit sehr viel Geld und ein Gefühl für das, was für die Gesellschaft wichtig wäre und haben lange wirklich sehr gut gemacht. Und es gab diesen Häubchen Sahne, Institutionen wie the National Endowment for the Arts oder New York State Council for the Arts, um nur zwei zu nennen, die ich gut kannte und mit dem ich Erfahrung gemacht habe, die sind auch projektverbunden und machen meistens diesen Häubchen Sahne drauf. Es ist eine ganz andere Art und ich weiß noch, wie ich mich gefühlt habe vor etwa 20 Jahren. Es gab einen wunderbaren, erfolgreichen Festival nördlich von New York. Das Festival hieß Pepsi Fair und das ist von Pepsi-Cola gesponsert gewesen. Und die hatten ein super interessantes Open-Programm, Konzertprogramm. Regisseuren wie Peter Sellers, Komponisten wie John Adams haben Anfangserfolge dort. Und es war sehr erfolgreich, auch kritisch und sehr viele Menschen kamen. Und eines Tages entschied Pepsi, dass eigentlich wollten die nicht mehr Kultur machen, die wollten Krankenhäuser unterstützen. In Ordnung. Das ist auch deren gutes Recht. Aber mit einem Schlag war diesem Festival absolut fertig.
Dieses System hat jahrzehntelang funktioniert, aber jetzt scheint da doch irgendetwas nicht mehr ganz im Gleichgewicht zu sein.
Ja, das ist einfach die Summen erstmal. Und die Tatsache, dass es wird in Frage gestellt, ob das ein wesentlicher Bestandteil das, was das Publikum eigentlich haben sollte. Das hat auch mit der Ausbildung zu tun. Wie Sie wissen, das passiert auch hier in Deutschland und in Österreich, kämpfen wir auch kräftig darum, dass in der Schule Musik und Kunst werden unterrichtet und dass die jungen Studenten haben die Möglichkeit, Erfahrung damit zu machen. Im Moment bin ich mit dem Sinfonieorchester der Komischen Oper in einem Projekt.
In Berlin, und die haben
mehrere Tausende von Studenten, junge Studenten, die jedes Jahr kommen regelmäßig zu Veranstaltungen. Das ist wichtig, dass wir das heute machen. Das wurde versäumt lange in den USA und ich glaube, dadurch kriegen wir die Rechnung, weil das Publikum wird kleiner, wenn wir nicht da aufpassen. Und das ist natürlich besonders schade, weil mehr und mehr hochkarätige Musiker vorhanden sind und wir hätten die Mittel für eine älter werdende Gesellschaft, und das gibt's bei uns, wirklich sinnvolle Möglichkeiten zu geben, dass die mit Kunst und Kultur sich auseinandersetzen können und ihre angezwungene Freizeit.
Die Vielfalt der Orchester, die es zum Beispiel in Deutschland gibt, das ist auch überhaupt nicht vergleichbar mit denen in den USA. Und das hängt natürlich zum Beispiel auch mit den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zusammen, mit den Rundfunkorchestern.
Genau. Aber dann muss ich auch sagen, in den USA gibt es exzellente, hervorragende Orchester, auch in kleineren Orten, die nicht die berühmte sind, die auch mit kleineren Etats umgehen, die zum Teil bestehen aus nicht Vollzeitmusiker, aber so Musiker, das. Und das ist in gewissen Orten eine gute Lösung. Neulich hat Carnegie Hall eine Serie von Konzerten angefangen, wo Orchester aus kleineren Orten dort mal sich präsentieren können. Und ich war sehr stolz, das Orchester aus meiner Heimstadt Toledo, Ohio, war das erste Orchester, der dort in dieser Serie gespielt hat. Und es ist eine wichtige, witzige Erfahrung auch, wenn ich Toledo, Ohio erwähne. Der erste Dirigent, den ich in meinem Leben je gesehen habe, war für mich damals ein älterer Herr. Ich war 4 oder 5 Jahre alt, weiße Haare, dünn, elegant, und er hieß Wolfgang Stresemann. Für die Zuhörer, die vielleicht diesen Namen nur irgendwie, das sagt was, natürlich war der Sohn von dem Außenminister in der Weimarzeit. Wolfgang Stresemann war der Orchesterintendant für Van Karajan, als er die Berliner Philharmoniker geleitet hat.
Das war Ihr erster
Eindruck?
Mein
erster Eindruck von einem Dirigent.
Dennis Russell Davis, lassen Sie uns über Japan sprechen. Sie sind mit einer Japanerin verheiratet, mit der Pianistin Maki Namekawa. Kurz nach dem Erdbeben, dem Tsunami und der Atomkatastrophe in Fukushima sind Sie nach Tokio geflogen. Mit welchen Gefühlen, mit welchen Gedanken?
Ja, kurz wollen wir nicht übertreiben, dass diese Katastrophe war 11. März und am 9. April, immerhin 4 Wochen später, am 9. April bin ich mit meiner Frau nach Tokio geflogen, weil ich eine lange geplante Arbeitsphase hatte in Tokio mit der Nikkei-Oper. Ich habe Figaro's Hochzeit mit Solisten der Nikkei-Oper und mit dem Tokio Philharmonisches Orchester dann geprobt und aufgeführt. Wir hatten natürlich sehr viele Sorgen, vor allem für die Familie. Meine Frau kommt aus West-Tokio und wir hatten fast täglichen Kontakt mit der Situation. Aber es wurde mir klar in meine Verbindungen zu der Nikkei-Oper, dass die Menschen dort arbeiten, dass das Leben wieder langsam sich aufgerafft hat, dass das Kulturleben wieder im Gange war. Ich fand, man müsste auch ein bisschen Relation halten. Es waren sehr viele hysterische Reaktionen mit Leuten, die abgereist sind ganz schnell oder die nicht kommen wollten. Man muss ein bisschen mehr wissen über unser tägliches Leben überall auf der Welt. Wir sind ständig in Kontakt mit nuklear kontaminierten Sachen und Bestrahlung ist leider Gottes ein Teil von unserem täglichen Leben. Wenn man fliegt von Paris nach New York, kriegt man sehr viel Bestrahlung. Ich dachte, jetzt bleiben wir auf dem Boden irgendwie. In Tokio war das Leben, man merkt, dass die Menschen betroffen sind. aber es wird dort sehr hart gearbeitet, wird auch geopfert. Man versucht, die Stromgebrauch weit nach unten zu reduzieren.
Zu sparen.
Zu sparen, wo es überhaupt geht. Rolltreppen, Beleuchtung, alles, was vor allem in der äußerlichen Situation hilft, dass die Bevölkerung da auch mitdenkt. Und ich dachte, auch aus Solidaritätsgründen wollte ich unbedingt da sein. Es war eine schöne Zeit. Wir haben interessante Erlebnisse. Ich erzähle nur eine. Am Abend der Premiere, der erste Abend im Open House, der Open Director kam zu mir und sagte, Herr Davies, sollte es einen kleinen Erdbeben geben, bitte weiter dirigieren.
Hat dann aber überhaupt nicht gewackelt.
An dem Abend nicht, nein.
Aber Sie haben das schon mitbekommen.
Ja, also Nachbeben gibt es eigentlich regelmäßig dort. Wir waren am 25. Etage im Hilton Hotel. Und wie diese Hochhäuser gebaut sind, die schaukeln sehr schön mit der Schwingung. Und das war gewöhnungsbedürftig. Aber wir hatten uns nie eigentlich richtig in Gefahr gefühlt.
Und wenn man in der Badewanne liegt, dann kann das Wasser schon mal rausschwappen.
Ich kenne jemanden, dem das passiert ist, mir nicht.
Denkt man denn in der Kulturszene in Japan ein bisschen anders, kritischer vielleicht, als die normalen Leute in Anführungsstrichen?
Ich hatte ein interessantes Gespräch mit Amon Miyamoto, war der Regisseur für diesen Figaro-Projekt und ein ausgezeichneter Regisseur, sehr interessanter junger Mann. Und wir haben über eine mögliche Zauberflöte-Produktion gesprochen. Amon sagte mir, seitdem er denkt seine Arbeit ganz von vorne nach. Das hat ihn sehr betroffen und er hat nur gesagt, wenn ich über Zauberflöte rede, muss ich jetzt sagen, was bedeutet eigentlich Wasser und Feuer und Erde und die Elemente in unserem Leben und unsere Umgebung. Das einzige Wort, wie ich sagte, betroffen, es wird viel nachgedacht, weil die waren sehr schockiert. Ich meine, alleine diesen Erdbeben und Tsunami alleine ist eine unglaubliche Katastrophe. Man kann den Ausmaß kaum überschreiben. Man kann das kaum vermitteln, was das an diesen Orten bedeutet. Und dazu diesen Kollaps in der Nuklearanlage in Fukushima, wo natürlich in Tokio und in Japan ganz ein Vertrauen und eine gewisse Stolz in der technische Vermögen, die die entwickelt haben über die Jahre. Das Erdbeben und Tsunami war ganz schlimm, aber das ist ein Teil deren Lebens. Aber das hier haben die selber zuzuschreiben, im groben Beschreibungen. Und das hat, glaube ich, die Gesellschaft sehr betroffen.
Herr Davies, wir hatten es schon gesagt, Sie spielen zusammen mit Ihrer Frau Maki Namekawa Klavierduo. Wir wollen jetzt eine Aufnahme hören, die Sie mit Ihrer Frau aufgenommen haben. Ein Stück von Philip Glass, Four Movements for Two Pianos. Was ist das für ein Stück?
Ja, Philip hat das für uns vor 2 Jahren hat das Klavierfestival Ruhr dieses Werk in Auftrag gegeben, für Maki und für mich. Philipp ist selber Pianist, aber er sagt auch gleich, das bedeutet für ihn, wenn er für uns schreibt, er schreibt gerne Werke, die er selber nicht spielen könnte. Es ist lieb, wie er das meint. Der hat einen Klang von uns beide im Ohr. Der ist als Pianist aber in der Lage gewesen, das Ganze von 2 Instrumenten irgendwie im Einsatz zu bringen. Es ist ein Werk, was nur wirklich auf 2 Klavier zu spielen ist. Ich könnte mir keine andere Fassung denken. Und wir haben das sehr, sehr genossen. Wir haben mit ihm intensiv gearbeitet, direkt vor der Aufführung. Und wir sind stolz auf dieses Werk, aber ich finde die Musik sehr gut und hat ein großes Publikumresonanz.
Es klingt vergleichsweise harmlos, in Anführungsstrichen, aber ich vermute mal, das ist ziemlich vertrackt zu spielen.
Das ist die Sache bei Philipp. Es ist so ähnlich, ich sage bei Philipp, es ist ähnlich wie diesen Spruch über Wolfgang Amadeus Mozart, wo man sagt, die Musik ist zu einfach für den Amateur und zu schwer für den Profi. Und es hat einiges von diesem.
Ich glaube, das hat Arthur Schnabel gesagt, dieses Zitat. Dann hören wir jetzt einen Satz aus den 4 Movements for 2 Pianos von Philip Glass mit Dennis Russell Davies und Maki Namekawa. H2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit dem Dirigenten Dennis Russell Davis. Gastgeber ist Eckart Röhlke. Herr Davis, die FAZ hat Sie mal als Anwalt neuer Musik bezeichnet. Ich glaube, dass diese Formulierung, die mögen Sie nicht so richtig. Warum?
Ich habe eigentlich kein Problem. Ich fand es besser und es wurde auch so ein paar Mal geschrieben, Anwalt für den Komponist.
Was ist da der Unterschied?
Ja, es gibt viele Komponisten, die nicht mehr am Leben sind und mit dem ich auch einen regen Austausch haben möchte. Ich habe immer gesagt, der Vorteil, dass ich so viele Komponisten kenne und dass wir uns gegenseitig schätzen, der Vorteil ist, dass ich habe, glaube ich, ein gutes Gefühl entwickelt für, wie schwer es ist für einen Komponist zu notieren, was er wirklich meint. Es ist sehr schwierig. Vom Tempo bis Nuance bis Phrasierungen. Ein Komponist ist auf uns abhängig, ihn zu verstehen und ihn fast die Worte aus dem Mund zu nehmen. Da ich das so viel gemacht habe mit guten Komponisten in diesem Auftausch, wo ich merke, dass sie sich vertun, leicht mit Tempoandeutungen oder mit Metronomzeichen. Manchmal mit der Instrumentierung klappt es doch nicht so, wie die gedacht haben. Dann habe ich gemeint, dieses selbe Gespräch führe ich auch mit Beethoven und Haydn. Einfach, weil die nicht mehr am Leben sind. Die Fragen sind immer da. Und egal, wie viele neue Ausgaben wir haben von älteren Werken, es sind sehr viele Fragen in den Noten, die, wenn ich die Chance hätte, würde ich sehr gern Beethoven fragen, warum haben Sie es so komponiert vor der Reprise, genau dieselbe Passage, aber in dem zweiten Horn sind die Töne anders. Und ich wette, dass es nicht Absicht war, dass er wahrscheinlich vergessen hat, was er das erste Mal geschrieben hat.
Greifen Sie dann da ein und retuschieren?
Eigentlich ein Dirigentensarbeit ist immer mit Retuschieren verbunden. Mit Noten ändern, das tut man nicht sehr oft. Aber mit Dynamik tun wir ständig, vor allem in der Oper.
Um die Lautstärken anzupassen,
ja,
auch dem an den Saal.
Ja, ein Komponist schreibt Forte und es sind auf der Bühne Stimmen, die wirklich strahlend rüberkommen müssen. Und ein hart spielendes Orchester kann jede Stimme quasi zunichte machen. Es ist auch so, wenn ein Orchester ein Werk spielt von einem Komponisten, von denen, die sehr viel gespielt haben, machen die selber die Sache. Eine der Probleme, die wir oft haben, zum Beispiel mit der Musik von Robert Schumann, außer den 4 Symphonien, die regelmäßig zu hören sind, aber die anderen Werke für Orchester sind eher selten zu hören, eher selten. Die Musiker finden die Noten und spielen die Dynamik und alle spielen laut auf einmal. Wenn es ein Beethoven-Werk oder es ein Mozart-Werk ist, ein erfahrener Orchestermusiker weiß, aha, das muss ein zweites Thema sein. Ich muss mich hinter der ersten Geigergruppe oder umgekehrt. Und bei manchen Komponisten, wie Robert Schumann so, die leiden unter der Tatsache, dass die Musik nicht genug gespielt wird. Und da müssen wir ein bisschen eingreifen. Da müssen wir schon sagen, steht da zwar Forte, aber es heißt Mezzo Piano.
Sie haben mal, Herr Davis, auf die Frage, was denn der Reiz an neuer Musik, an zeitgenössischer Musik sei, geantwortet, man kann mit den Komponisten telefonieren.
Ja, das ist richtig, ja.
Also es ist genau dieses genau Problem, das Sie ansprechen. Man kann, wenn man Fragen hat, wirklich Antworten bekommen.
Was hast du da eigentlich gemeint im Takt 42? Was ist dann nun jetzt mit dem Tempo? Ich möchte gern das und ich möchte zeigen, es gibt wirklich mehrere Situationen, wo man merkt, dass der Komponist vielleicht nicht selber am Ball war, als er angefangen hat. Es gibt das berühmte Duett zwischen Cherubino und Susanna, Aprite, presto, aprite, im zweiten Akt, kurz vor der Finale vom Figaro's Hochzeit, zweiter Akt. Das wird manchmal abartig schnell gespielt und gesungen, sodass kaum der Text ist. Aber fast egal, welches Tempo man, das ganze Stück besteht auf einem schnellen Achtel. Klingt alles nachvollziehbar. Man kann alles. Und ganz am Ende, die letzten zwei Takten, plötzlich hat die Violingruppe 6 Sechzehntel. Die ist doppelt so schnell zu spielen. Und die sind nicht mehr spielbar.
Egal in welchem Tempo.
Fast egal. Ja, man darf sich nicht nur auf diesem 6 Sechzehntel das ganze Stück bestimmen lassen. Aber man muss es doch noch im Kopf haben. Und da hatte Mozart sich, das kommt noch was. Bitte Achtung, Achtung. Vielleicht nicht ganz unten nach unten drücken, vielleicht noch halb, gib ein bisschen Reserve. Es kommt was.
Herr Davis, mit dem Orchester in Stuttgart, mit dem Stuttgarter Kammerorchester, haben Sie sämtliche Haydn-Sinfonien aufgeführt. Mit dem Orchester in Linz sämtliche Bruckner-Sinfonien. Ja. Wenn Sie mit Bruckner telefonieren könnten und jetzt ihn nicht um Details fragen würden, was würden Sie ihn so allgemein fragen?
Mich würde interessieren, was ihm passiert ist, weil wir haben vor allem diese Fassungen von seinen Werken. Der hat von der dritten Sinfonie 3 Fassungen gemacht, von der zweiten 2 Fassungen gemacht, von der ersten 2 Fassungen. Der selber hat diese wunderbare Sinfonie, die Nullte, heißt die Nullte, weil als er als alter Mann zum ersten Mal diese Partitur unter die Finger bekommen hat, jemand hat ihm das vorgelegt, er hat es kurz aufgemacht, und dann sagt, ach, das ist nichts, und hat ein Null auf der ersten Seite quasi mit seinem Stift gemalt. Das ist ein super Stück. Ihm ist einiges passiert in seinen Begegnungen mit Musikern. Die 7. Sinfonie ist fast die einzige, die aus einem Guss kam.
Ihm fehlt es an Selbstbewusstsein.
Ich habe auch einen lieben Freund, einen großen amerikanischen Komponist, Lou Harrison, der ist jetzt vor gut 10 Jahren tot, aber ich habe sehr viel von Lou gemacht. Das war auch so. Seine 3. Sinfonie haben wir geprobt, erste Probe. Und im 4. Satz hatten wir einige rhythmische Probleme. Ich war dabei, das zu lösen. Und bevor ich lösen könnte, kam der am nächsten Tag mit einem völlig neu geschriebenen 4. Satz.
Haben Sie nicht akzeptiert?
Ja, habe ich, musste ich. Der sagte, du, es kann nicht sein, dass das so ein Krampf ist. Ich will es leicht und tänzerisch haben.
Was würden Sie Haydn fragen, Herr Davis?
Ja, ich würde ihn fragen, warum er 10 Jahre vor seinem Tod auf der Höhepunkt aufgehört hat, Sinfonien zu schreiben. Der hat 107 wunderbare Sinfonien und dann plötzlich, nach dem letzten D-Dur, hat er keine Sinfonie mehr geschrieben. Der hat Angebot, ich glaube, man müsste wahrscheinlich hören, ja, ich habe genug davon oder ich habe die Schnauze voll gehabt oder ich weiß nicht was. Aber dass er dann plötzlich nicht mehr symphonisch komponiert hat, der hat dann natürlich die große Oratorienschöpfung und Jahreszeiten, die kamen danach und großartige Werke.
Dennis Russell Davis, wenn Sie ein Konzertprogramm zusammenstellen, wie planen Sie ein solches Konzert? Was sind die Kriterien?
Ich möchte gern für den Zuhörer ein Programm machen, wo sie die Chance haben, ein beliebtes, vertrautes Repertoire zu begegnen und dann die Chance haben, die Ohren nochmal aufzumachen und was Neues zu begegnen. Es muss nicht neue Musik sein, aber die Musik sollte für das Publikum neu sein. Und ich versuche in diesem Art Werke zu finden, die auch unbekannt sind, entweder von älterer Musik, die eigentlich, man sollte spielen, aber tut es einfach nicht. Es gibt jede Menge. Natürlich, für mich ist wichtig, dass der Komponist als lebende Figur einen regen Anteilnehmer hat an unserem Konzertleben und dass die Orchester und Publikum Komponisten konfrontieren als Menschen.
Gibt es so etwas wie ein typisches Dennis Russell Davis Programm?
Wahrscheinlich nicht. Ich habe so viel Musik gemacht, aber ich mag gern Programme, die einen guten Kontrast haben und ich möchte gern neue Musik in unserem Konzertprogramm sein festes, verankerter Platz zeigen.
Zum Schluss haben Sie noch eine Musik ausgewählt, Herr Davis, mit dem Cellisten Janosch Stärker. Wir hören eine Suite für Violoncello Solo von Johann Sebastian Bach. Warum Janosch Stärker? Was beeindruckt Sie an ihm?
Janosch ist ein alter Freund. Ich habe mit ihm sehr viel Kammermusik gemacht. Wir haben zusammen gut 35 Jahre musiziert. Er hat mir viel beigebracht. Wenn man dirigiert und Dirigent ist und weiter in der Karriere arbeitet, schätzt man noch so mehr Künstler, von denen man lernen kann. Und die bereit sind, das auch zu tun. Mit Janosch habe ich Konzerte gemacht, wo wir zusammen die gesamte Beethoven Klavier- und Cello-Sonaten und Variationen gespielt haben. Ich habe mich hingesetzt, war gut vorbereitet und Janosch hat mir die Musik beigebracht. Das ist erstmal für mich eine wunderbare Erfahrung und zweitens eine totale Entspannung vom Dirigieren und ich konnte einfach mit einem ausgezeichneten, wunderbaren Mensch diese Musik spielen. Und es gibt mehrere Werke. Und wir hatten immer einen sehr engen Kontakt. Und ich freue mich, dass das so noch bleibt. Und diesen Bach-Suites von Janosch, das ist ein Höhepunkt, beide vom Aufnahmetechnik, aber auch vom Cello-Spielen.
H2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit dem Dirigenten und Pianisten Dennis Russell Davis. Wir hören zum Schluss jetzt noch Janosch Starker mit der Suite Nummer 1 G-Dur von Johann Sebastian Bach für Cello Solo, den zweiten Satz aus dieser Suite Allemande. Herr Davis, Dankeschön.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.